So und nicht anders hat Gott der Welt seine Liebe erwiesen, dass er seinen einzigartigen, einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, heute wollen wir uns wieder neu an dieses entscheidende Ereignis erinnern lassen. Durch den Bibeltext, durch die Predigt und durch die Feier des heiligen Abendmahls. Gemeinsam, wenn auch nicht im selben Raum. Dazu werde ich nach der Predigt die Einsetzungsworte sprechen. Danach reicht ihr euch, wenn es möglich ist, gegenseitig Brot und Wein. Dann schließen wir mit dem Anfang vom Psalm 103 und mit Gebet. Sie können sich jetzt, wenn Sie wollen, einen kleinen Abendmahlstisch mit Brot und Wein vorbereiten und dann mit dem Hören der Predigt beginnen. Die alles entscheidende Entscheidung. Das ist das Thema heute und beruht auf dem Bibeltext Matthäus 27, die Verse 15 bis 30. Die Vorgeschichte ist schnell erzählt. In Jerusalem hatte Jesus mit seinen Jüngern das letzte Passamahl gefeiert und im Anschluss daran das Abendmahl, das heilige Mahl des Herrn, eingesetzt. Dann ist er mit ihnen auf den Ölberg gegangen. In einem Olivenhain hat er noch einmal intensiv und verzweifelt gebetet, sich dann ganz gelassen verhaften lassen. Es erfolgte die Abführung nach Jerusalem. Im Palast des Hohen Priesters wurde er die ganze Nacht verhört. Das Urteil über ihn wurde gefällt, und weil die Juden Todesurteile nicht selber vollstrecken durften, musste er beim römischen Statthalter Pilatus vorgestellt werden, morgens früh um 5 oder 6. Der Statthalter, auf Latein der Präfekt von Judäa, versucht nun verzweifelt, ein Urteil über Jesus zu fällen, das nicht nur die Ankläger, sondern auch sein eigenes Gewissen zufriedenstellt. Das ist ganz erstaunlich, denn er war sonst nicht dafür bekannt, dass er sich um ein einzelnes Menschenleben Gedanken gemacht hätte. Das Geschehen spielt sich vor und in seinem Palast, dem Prätorium, ab. Und alle Personen in diesem Text stehen nicht nur für sich selbst, sondern sie repräsentieren einen Teil oder die Gesamtheit der Menschheit. Darum komme ich und darum kommst auch du hier selber vor in der Geschichte. Die Predigt hat 3 Teile. Erstens die Alternative, zweitens die Entscheidungsträger und drittens die zweite Chance. Im Fokus des Textes steht die Entscheidung zwischen 2 Gefangenen mit denselben damals weit verbreiteten Vornamen Jesus. Er bedeutet: Jahwe ist Hilfe. Die erste Hälfte vom Matthäus 27 wird Ruth Riewesel uns nun vorlesen.
Des Morgens aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten, und banden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn den Landpfleger Pontius Pilatus. Jesus aber stand vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach: Du sagst es. Und da er verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, so dass sich der Landpfleger sehr verwunderte. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen besonderen Gefangenen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, »Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Ich habe heute viel erlitten im Traum, seinetwegen.« Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesus umbrächten. Da hob der Landpfleger an und sprach zu ihnen, »Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben?« Sie sprachen, »Barabbas.« Pilatus sprach zu ihnen, »Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus?« Sie sprachen alle, »Lasst ihn kreuzigen.« Der Landpfleger sagte, »Was hat er denn Übles getan?« Sie schrien aber noch mehr und sprachen, »Lasst ihn kreuzigen!« Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Getümmel entstand, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach, »Ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu!« Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Da nahmen die Kriegsknechte den Landpflegers Jesus mit sich in das Gerichtshaus und holten die ganze Schar zu ihm her und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, »Gegrüßet seist du, der Judenkönig!« und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt.
Vielen Dank. Wir haben also gehört, der Statthalter oder auch Präfekt von Judäa versucht verzweifelt, ein Urteil über Jesus zu fällen, das nicht nur die Ankläger, sondern auch sein eigenes Gewissen zufriedenstellt. Das ist ganz erstaunlich, denn er war sonst nicht dafür bekannt, dass er sich um ein einzelnes Menschenleben Gedanken gemacht hätte. Das Geschehen spielt sich vor und in seinem Palast, dem Prätorium in Jerusalem, ab. Alle Personen in diesem Text stehen nicht nur für sich selbst, sondern repräsentieren einen Teil oder die Gesamtheit der Menschheit. Darum komme ich hier auch selber vor und auch du kommst in dieser Geschichte vor. Die Predigt hat drei Teile. Erstens die Alternative, zweitens die Entscheidungsträger und drittens die zweite Chance. Im Fokus des Textes steht die Entscheidung zwischen zwei Gefangenen mit demselben, damals weit verbreiteten Vornamen Jesus. Hebräisch Jehoshua oder auch Jeshua. Wir kennen den Namen aus dem Alten Testament, den Namen Josua. Das ist auch dasselbe. Und der Name bedeutet, Jahwe ist Hilfe. Und diese beiden Leute, die beide mit Vornamen Jeshua heißen, Jesus, jeder von ihnen hat den Anspruch, den Menschen Gottes Hilfe zu bringen. Jahwe ist Hilfe. Aber sie tun es auf völlig unterschiedliche Weise. Auf der einen Seite haben wir Jesus Barabbas. Nicht in allen Bibelhandschriften und Überlieferungen ist sein Vorname überliefert. Sein Zuname Barabbas bedeutet auf Aramäisch Sohn des Vaters. Er war vermutlich ein berühmt-berüchtigtes Mitglied der jüdischen Freiheitskämpfer, genannt Zeloten, die sich mit menschlichen Mitteln der Stärke und der Gewalt und Brutalität für Gott und sein Volk eingesetzt haben und mit dem Schwert das messianische Friedensreich aufrichten wollten. Nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Darum waren sie sich so sicher, dass Gott durch sie handelt und ihr Engagement mit Erfolg belohnen wird. Der Messias, das ist ja der erhoffte Idealkönig, den Gott einsetzen wird und als Sohn adoptieren wird. Im Psalm 2 kann man das nachlesen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist die Adoptionsformel im Alten Orient. Möglicherweise sah Barabbas und auch seine Mitkämpfer ihn als Messias und daher der Name Sohn des Vaters. Er steht hier für alle Menschen, die den eigenen menschlichen Möglichkeiten alles zutrauen und sich mit ihren eigenen Möglichkeiten für Gottes Reich einsetzen, aber nicht merken, dass sie die falschen Mittel gewählt haben. Denn Böses mit Bösem zu vergelten, erzeugt lediglich die bekannte Spirale von Hass und Gewalt und rückt das messianische Friedensreich in unendlich weite Ferne. Jesus, der Christus genannt wird, steht auf der anderen Seite. Er ist der wahre Messias. Christus ist das griechische Wort für Messias. Aber Jesus ist völlig anders als die Freiheitskämpfer. Und er ist auch völlig anders als die frommen Juden, die friedlichen Juden sich das vorgestellt haben. Jesus ist der wahre Sohn des Vaters im Himmel, von Gott geboren, nicht nur adoptiert. Er repräsentiert vor den Menschen seinen Vater und bringt ihnen die gute Nachricht von seiner Liebe und Vergebung. Aber diese Botschaft beinhaltet indirekt auch die negative Aussage: Ohne Gottes Liebe und Vergebung seid ihr verloren. Und darauf reagieren die Menschen nicht nur damals, beleidigt und manchmal auch aggressiv. Denn es ist gegen ihre Würde und es fördert auch die moralische Nachlässigkeit. Denn gute und schlechte Menschen werden hier gleich behandelt. Darum wollen die hohen Priester und Älteste Jesus am Galgen sehen. Die Volksmenge unterstützt sie und die Legionäre erledigen die Folter und Hinrichtung mit Begeisterung. Die Brutalität des Auspeitschens wird in Vers 26 nur angedeutet, obwohl das für sich alleine schon tödlich sein konnte. Trotzdem ging es jeder Kreuzigung voraus. Den Repräsentanten Gottes trifft der Gotteshass der Menschen. Alles wird ihm genommen, sein Recht, seine Gesundheit, seine Ehre und zum Schluss sein Leben. Aber nun die Kehrseite. Jede Medaille hat zwei Seiten. Jesus repräsentiert uns Menschen und auch Barabbas vor Gott. Die gesamte Schuld aller Menschen zusammengenommen. Paulus hat geschrieben, er wurde für uns zu Sünde gemacht. Jesus 100% Sünde aller Menschen dieser Welt. Und darum treffen ihn Gottes Zorn und Gericht über die Sünde. Von Gott und Menschen wird Jesus gerichtet und hingerichtet. Entscheidend ist dabei nun, dass Jesus sich dabei weder von Gott noch von den Menschen lossagt, sondern an beiden festhält und das Gericht aushält. So bringt er Gott und Menschen wieder zusammen. Das ist Versöhnung. Zweitens, die Entscheidungsträger. Wer sind die Menschen, die sich hier für einen der beiden Gefangenen entscheiden müssen? Da haben wir Pontius Pilatus und seine Frau. Sie stehen für alle toleranten, religiösen oder auch atheistischen Menschen, die im Gegensatz zu den Soldaten nichts gegen Christus haben, die seinen Tod nicht direkt verursacht haben oder verursacht haben wollen und trotzdem können sie mit ihm nichts anfangen. Seinen Tod wünschen sie nicht, Neutralität wird angestrebt. Frau Pilatus will sich und ihren Mann vollständig raushalten, Pontius will das auch, kann es aber nicht. Neutralität ist keine Alternative. Er ist gezwungen zu einer Entscheidung und darum lässt er die Volksmenge entscheiden. Dann haben wir die hohen Priester, die Ältesten und das Volk. Sie repräsentieren Israel. Auch wenn längst nicht alle Juden mit der Verurteilung einverstanden sind, zuerst waren nur die Ältesten und hohen Priester überzeugt, Jesus habe unrechtmäßig die Messiaswürde beansprucht. Dafür haben sie ihn verspottet und schlagen lassen. Nachdem sie Jesus dann vor Pilatus verklagt haben, hetzen sie die jüdische Volksmenge gegen Jesus auf. Als diese seinen Leiden sieht, deutet es sie als Beweis für eine Schuld vor Gott. Alle sind vollkommen überzeugt, wenn einer mal so ein Opfer geworden ist, dann kann er nicht der Messias, der Christus sein. Sie zögern nicht, die volle Verantwortung für das Urteil zu übernehmen. Die Idee mit der Kreuzigung stammt ja nicht von Pilatus, sondern von den hohen Priestern und Ältesten. Die Juden haben schon gegen Christus entschieden. Und dann haben wir die römischen Soldaten im Prätorium. Sie folgen dieser Entscheidung, dieser Vorverurteilung. Sie sind das Gegenstück zu den Juden vor dem Prätorium. Die 600 Legionäre der Kohorte, also der Abteilung, stammen aus allen möglichen Teilen des römischen Weltreichs und vertreten gewissermaßen die nichtjüdischen Menschen aus allen Erdteilen. Sie hassen Jesus ebenfalls, und zwar wegen seines Herrschaftsanspruchs. Wie schon die Juden lassen jetzt die Nichtjuden mit Spott und Schlägen ihre Aggression und Bosheit an Jesus aus, obwohl sie mitbekommen haben, dass ihr Vorgesetzter Jesus für unschuldig hält. Ruth wird uns nun die zweite Hälfte von Matthäus 27 vorlesen.
Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und wie sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutscht Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und da er's schmeckte, wollte er nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinen Rock das Los geworfen. Und sie saßen allda da und bewachten ihn. Und oben zu seinen Häuptern setzten sie die Ursache seines Todes. Und war geschrieben, dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel zerbrichst und baust ihn in 3 Tagen, hilf dir selber. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun. Hat er Lust zu ihm, dann, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama, asabthani. Das ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die da standen, da sie das hörten, sprachen sie, der ruft den Elia. Und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut auf und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und Jesus bewachten, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.
Drittens, die zweite Chance. Alle Beteiligten haben sich gegen Christus und für Barabbas entschieden. Repräsentativ für die ganze Menschheit. Christus lässt sich verurteilen, damit Barabbas frei sein und leben kann. Und eigentlich gilt das für jeden Menschen, frei sein und leben durch Christus. Pilatus, die Soldaten, die hohen Priester, ganz Israel und die ganze Menschheit. Und das gilt auch für mich und für dich. Sein Blut kommt nicht über die Ankläger, sondern es bedeckt ihre Schuld und lässt die Schuld verschwinden und auch die Schuld der ganzen Menschheit. So hat Gott aus einer krassen Fehlentscheidung die Rettung für alle Menschen entstehen lassen. Nun ist jeder von uns ein zweites Mal gefragt. Willst du mit eigener Kraft und menschlichen Mitteln weiterkämpfen, um Gott näher zu kommen? Gott nahe zu sein ist ja unser Glück. Oder willst du die Versöhnung mit deinem Gott durch Jesus Christus für dich ganz persönlich annehmen, so wie sie damals in Jerusalem geschehen ist. Gott ermöglicht dir die Entscheidung. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du das gemacht hast. Uns zugute, uns zu retten, damit wir nicht verloren gehen. Herr, es gibt so viele Wege, alle scheinen zum Ziel zu führen und letztlich ist das aber nicht so. Du bist der einzige Weg, der zum Vater führt. Hilf uns, dass wir das glauben können und dass wir im Glauben bei dir bleiben. Nochmals danke für das, was du getan hast. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Genauso nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sagte, nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zur Erinnerung an mich. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Nun kommt, denn es ist alles bereit. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, meinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Herr Jesus, mitten in dieser ungewöhnlich bewegten Zeit, wo alles anders ist als sonst, wo wir nicht wissen, ob das gut ausgehen wird, mitten darin dürfen wir und wollen wir auch den Blick einmal ganz auf dich alleine richten. Nicht fragen nach dem, was morgen sein wird und übermorgen und nächste Woche, sondern zu sehen, du bist jetzt da, so wie du schon immer da warst und bei uns sein wirst in Zukunft, bis wir dich einmal wiedersehen. Wir möchten das schaffen, dich nicht zu vergessen. Danke, dass wir das Abendmahl auch dafür haben, dass es uns immer wieder an das erinnert, was du getan hast. Und danke, dass du auch als Auferstandener immer gegenwärtig bist. Amen. Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Dieser Gottesdienst wurde für Sie aufgezeichnet von der Gemeinschaft Elmshorn im Verband der Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein e.V. Haben Sie Fragen oder Anregungen oder möchten Sie einen persönlichen Kontakt zu uns aufnehmen, dann schreiben Sie uns an elmshorn@vg-sh.de. Und nun, liebe Zuschauer, verabschieden wir uns ganz herzlich von Ihnen und wünschen Ihnen noch eine gesegnete Woche.